Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge der Reihe Rocketing Healthcare Invests. Und ja, wie der Name schon sagt, es geht so ein bisschen auch um das Thema Investments. Wir haben immer wieder Startups jetzt auch hier, die in dem Prozess gerade stecken. Und heute habe ich den Thomas Gemperle da, den CEO der Squeo AG aus der Schweiz. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
Ja, hi Matthias, ebenso, freut mich sehr, hier dabei zu sein.
Ja, Thomas, bevor wir jetzt so ein bisschen kurz reinsteigen, stell mal ganz kurz dich in ein paar Sätzen vor. Was muss man über dich wissen? Wer bist du? Was machst du? Du bist SEO und genau, stell dich einfach mal vor. Vielleicht gibt es auch noch so einen Side-Fact aus dem privaten Umfeld, wo man missen muss. Und dann lass uns in die Lösung reingucken, was ihr macht.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, ich bin 38 Jahre alt, bin Schweizer, wohne in Winterthur und mittlerweile SEO, korrekt. Das war aber nicht immer so. Ich habe wo ganz anders begonnen. Ich habe erstmal eine Lehre als Schreiner gemacht. Ich habe dann auch als Schreiner gearbeitet, auf dem Bau, auf der Montage und habe mich dann für ein technisches Studium entschieden als Holztechniker. Das habe ich absolviert an der Berner Fachhochschule. Und dann habe ich in einem Innenausbaubetrieb gearbeitet als Arbeitsvorbereiter. Ich habe alles konstruiert, was jemand anderes designt oder entworfen hat. Und ich hatte einfach keinen Bock mehr, nur das zu machen, zu konstruieren, was andere entwerfen, denn meine Passion ist Design und Zeichnen. Und somit habe ich mich entschieden, ein zweites Studium zu machen, Produktdesigner an der Zürcher Hochschule der Künste. Und damit hat die ganze Geschichte von Skevo begonnen.
Okay, super. Bevor wir da nochmal ganz kurz reingehen, wie das dann auch zur Gründung kam, damit auch die Zuhörerinnen verstehen, pitch uns mal in einer knappen Minute, was ihr bei Squeo macht und was ihr für ein Problem löst im Healthcare-Bereich.
Ja, wir bei Skevo, wir entwickeln den wohl coolsten Elektrorollstuhl der Welt, und zwar einen Treppensteigenden. Dieser Rollstuhl, der balanciert ausschließlich auf zwei Rädern, also ähnlich wie ein Segway. Aber er ist mit Joystick gesteuert. Das heißt, man braucht keine Oberkörpermuskulatur. Wir haben Sensoren rund ums Gerät und wir können Software-Updates over the air schicken und damit wird das Gerät da immer intelligenter und besser.
Okay, wunderbar. Bevor wir jetzt nochmal ein bisschen tiefer reingehen und das nochmal beleuchten, wie das dann auch in der Praxis funktioniert, wo auch die Unterschiede sind zu herkömmlichen, sagen wir mal, Versorgungslösungen, die es gerade gibt, ist natürlich jetzt super spannend, den Weg, den du gerade von dir persönlich beschrieben hast, mit dem Produkt, was ihr jetzt habt. Und da ist natürlich so der Moment, du hast gesagt, du bist dann eben raus, bist jetzt CEO. Wie ist die Idee entstanden zu gründen und wie bist du dann auch, ich sage jetzt mal, bei einem treppensteigenden Rollstuhl gelandet?
Ja, Tatsache, das war mein Mitgründer, der Benny Winter. Das war ein Teil eines Fokusprojektes im Jahr 2014 an der ETH Zürich. Meine
Okay.
Uni vom Produktdesign hatte Kollaboration mit der ETH Zürich und er hatte die Idee von einem balancierenden Roboter, der Hindernisse überwinden kann. Also es war nie die Idee, einen Rollstuhl zu machen zu Beginn. Und er hat dann dieses Fokusprojekt besteht aus ungefähr 8 bis 10 Studenten, die während rund einem Jahr an einem Prototypen, einem Funktionsprototypen arbeiten. Und wir hatten dann getüftelt, hey, welche Arten gibt es für die beste Fortbewegung auf flachem Untergrund, auf Treppen? Und der Dozent, der hat uns gesagt, hey Jungs, packt doch einen Sitz mit drauf, dann wird es komplexer und B, vielleicht hilft es mal jemandem. Und so haben wir eigentlich den Funktionsprototypen während einem Jahr gemacht, haben ein Video publiziert und das ist komplett viral gegangen.
Okay, und jetzt muss man sich das in der Praxis vorstellen. Also Rollstuhl kennt jeder, manchmal eben auch klar elektrisch mit Joystick, aber eben halt auch händisch betrieben. Das heißt, ich komme jetzt im klassischen Fall, was ja immer so ein Thema ist, ich komme an eine öffentliche Einrichtung, nehmen wir mal eine U-Bahn, eine S-Bahn-Haltestelle, die nicht ebenerdig ist. Jetzt habe ich euren Rollstuhl, habe ein paar Treppen zu überwinden, also eine gewisse Höhe auch zu überwinden, ein Hindernis zu überwinden. Wie funktioniert das dann? Das heißt, der den Rollstuhl nutzt und eben jetzt der Aufzug funktioniert nicht, würde er sonst nicht auf die S-Bahn kommen oder auf die U-Bahn kommen. Wie funktioniert euer Rollstuhl? Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Versuch mal ein Bild zu zeichnen. Du bist ja gelernter, ne? Hast ja studiert.
Ja.
Genau, lass uns mal ein Bild zeichnen, dass die Zuhörer einfach verstehen, wie das Ganze funktioniert. Wir packen natürlich nachher auch den Link zu euch und vielleicht auch zum Video in die Shownotes, dann können sich's alle auch nochmal angucken, die es interessiert. Aber gib uns mal wirklich so eine Skizze, wie muss man sich's vorstellen? Ich fahre dahin, drücke auf den Aufzug, der funktioniert nicht. Ich habe jetzt euren Rollstuhl. Wie geht's dann weiter?
Also stellt euch vor, ihr sitzt auf einem Segway. Ihr drückt den Joystick nach vorne in Richtung Treppe und unterhalb des Sitzes gibt es noch zwei Raupen. Ihr fährt vor bis einen halben Meter vor der Treppe oben. Ihr aktiviert den Treppenmodus und ab dann geht alles automatisch. Du drückst Joystick nach vorne, der Rolli fährt bis zur Stufenkante hin, erkennt den Treppenanfang, er stellt sich auf und macht diesen Übergang automatisch, bis du nachher auf der Treppe stehst. Wenn du mal auf der Treppe stehst, die Raupen ausgefahren, also so nach unten rausgeklappt, bist du voll auf dem sicheren Stand und kannst hoch und runter halten, wie auch immer du das möchtest. Wenn du wieder die Treppe hochfährst, dann gibt es noch eine Rückfahrkamera, welche du via App vor dir selbstverständlich sehen kannst.
Okay. Jetzt stelle ich mir das von der technischen Herangehensweise, also wie gesagt, du hast ja gerade beschrieben, wie ihr gestartet seid und dann kommt jemand und sagt, ja, packt mal einfach so einen Stuhl drauf und dann habt ihr vielleicht eben einen sitzenden Segway, ne? Bleiben wir mal bei dem Bild. Was waren jetzt so die Herausforderungen, die technischen Herausforderungen, die ihr hattet, da zu lösen? Weil wenn man das jetzt, ne, unterschiedliche Körpergewichte, unterschiedliche Treppenhöhen, also was war da wirklich so die Herausforderung und was war dann vielleicht auch wirklich so dieser Meilenstein, wo ihr gesagt habt, so und jetzt funktioniert der Prototyp, jetzt können wir weitergehen?
Ja, wir haben ja tatsächlich jedes, wie soll man sagen, modular immer also selbst entwickelt und getestet. Also nehmen wir mal das Modul Balancing. Wir wollten erst Segway-Technologie verwenden, aber die lassen keinerlei Zugriff auf die Software zu. Somit mussten wir es selbst entwickeln. Und das Balancing auf einer flachen Fläche ist ganz easy in der Software, wurde mir gesagt. Aber wo es richtig schwierig wird, sind diese Sidecases.
Okay.
Unebene Untergründe, wenn das eine Rad höher ist als das andere. Da gibt es tausende verschiedene Challenges und könnte man auch heute noch viele Sachen besser machen. Also eigentlich unendlich Zeit investieren in die Entwicklung. Das ist das eine. Das andere ist das Modul Treppensteigen. Bei uns sitzt ein Mensch mit drauf. Das muss einfach absolut sicher sein. Es darf nicht wackeln, es muss stabil sein, er darf nicht rutschen auf der Treppe. Die Übergänge müssen hinhauen, er darf nicht kippen. Und da haben wir extrem viel Zeit investiert und auch viel in Testing investiert.
Gut, und da habt ihr sicherlich dann auch, habt ihr schnell oder andersrum, habt ihr Betroffene mit eingebunden, die eben eine Mobilitätseinschränkung haben? Habt ihr die in die Testung mit eingezogen? Habt ihr die Feedbacks verarbeitet oder habt ihr erstmal neutral getestet? Wie ist da der Stand? Und vor allem, wie waren da auch die Rückmeldungen von den Nutzerinnen, wenn die mit so Prototypen fahren? Weil du hast ja gerade richtig gesagt, es geht natürlich immer darum, dass derjenige Mensch, der drin sitzt, eben nicht verletzt wird durch einen Absturz, durch was weiß ich. Das ist natürlich schon auch eine riesen Herausforderung, die ihr da zu managen habt. Wie habt ihr das gelöst? Und wie gesagt, wie waren da so die Nutzer mit eingebunden? Wie habt ihr solche Beta-Tests gemacht?
Also ganz grundsätzlich haben wir schon immer die Entwicklung nicht ohne die Kunden gemacht. Also ich sage mal, das allererste Jahr, das war Studenten, Prototypen-Testing, das war noch ohne Rollifahrer. Wobei wir hatten dann gegen das letzte Quartal dieses Jahres hatten wir einen Paraplegiker mit an Bord, welcher dann jeweils testmäßig mit unserem Rolli gefahren ist, halt auch für die Videoaufnahmen. Bis dorthin haben wir eigentlich selber entwickelt. Ab diesem Zeitpunkt dann, wo wir gesagt haben, hey, wow, krass, besteht Interesse, weil nach der Publikation des Videos, nach dem ersten Jahr, ich habe es ja schon gesagt, das ging viral, haben wir jeden Tag Mails und Anrufe gekriegt von Leuten, die das Ding kaufen wollten. Und
Okay.
wir haben dann gewusst, hey, das muss weitergehen. Und das haben wir gemacht. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir immer mit Kliniken oder auch Endnutzern Feedbacks eingeholt. Also wir sind zum Beispiel zum Schweizer Paraplegikerzentrum hingefahren und haben gefragt, Jungs, was braucht es für einen Elektrorollstuhl? Wir haben das mit Kliniken gemacht, aber auch mit Endkunden, die wir zu uns bestellt haben und gesagt, hey, erzählt uns mal, was braucht es eigentlich? Weil ich glaube, ohne das geht es nicht in der Entwicklung.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber das ist ja oftmals, also aus meiner Erfahrung raus, so ein Thema, wo viele erstmal basteln, basteln bis ideales Produkt und dann wird gefragt und dann stellt man fest, okay, es ist dann doch nicht das ideale Produkt. Also von dem her ist die Herangehensweise logisch und auch, glaube ich, sinnvoll. Da vielleicht jetzt noch die Frage, weil es geht ja auch um Sicherheit. Also ihr seid sicherlich zertifiziert. Was habt ihr da für Zulassungen?
Ja, also wir sind Medizinproduktklasse 1, da sind wir MDR-konform und innerhalb dieser Konformität machen wir auch TÜV-Tests, also mit wie sagt man, akkreditierten
Ja.
Testbüros, weil das wiederum ist notwendig, um eine Listung zum Beispiel in Deutschland zu erhalten. Wir haben auch eine
Genau.
Hilfsmittelnummer, Also da gibt es auch Anwendungsbeobachtungen, die wir machen mussten. Wir haben eine Clinical Study mittlerweile, die wir gemacht haben. Und ja, so und so sind wir zertifiziert.
Okay, da schließt sich gleich die nächste Frage an. Das hast du Deutschland schon erwähnt. Das heißt, ihr seid, was die Erstattung angeht, beziehungsweise ja, die Finanzierung angeht, ihr seid gelistet als Hilfsmittel in
Das ist richtig,
Deutschland.
ja.
In der Schweiz, wie sieht es da aus? Und Österreich, gerade in der Dachregion?
Also in Österreich, da hast du keine Chance, dich listen zu lassen, solange du
Okay.
nicht komplett, also modulares Produkt hättest. Vielleicht kommen wir noch dazu, weil wir eine All-in-One-Lösung haben und nicht einzelne Features rausnehmen kannst. Da bist du in Österreich raus. Aber in der Schweiz, da gibt es ein sogenanntes Austauschverfahren. Also wir sind nicht gelistet. Das kommt daher, dass wir nicht vier Räder haben und die Regel besagt, ein Rolli braucht vier Räder, um gelistet zu sein. Lustig ist aber so. Und in Deutschland jedoch, da haben wir es gepackt und da sind wir mit einer neuen Kategorie gelistet, ja. Als
Okay, super.
treppensteigender Rollstuhl.
Als Remmerschau. Und jetzt wird natürlich die Frage auftauchen, okay, was kostet so roundabout so ein Rollstuhl? Der ist ja sicherlich teurer wie jetzt ein herkömmlicher. Aber wie geht ihr da vor im Rahmen der, also ich sag mal, des Sales, in der Rahmen der Argumentation? Weil, also die Vorteile liegen ja ganz klar auf der Hand. Du bist komplett unabhängig, auch von irgendwelchen, ich sag jetzt mal, Fremden oder Aufzügen und sonstigen Themen, ne? Also du kannst sämtliches Gelände alleine bewältigen, was ja wieder auch eine Eigenständigkeit für den Beeinträchtigte oder für die beeinträchtigte Person mit sich bringt. Wie argumentiert er da und wie sind da auch so ein bisschen die Rückmeldungen? Ist es eher noch verhalten oder kommt ihr bei den Kostenträgern, wenn ihr über Hilfsmittel geht, kriegt ihr da auch offene Ohren? Wie sieht's da aus?
Es ist ganz, ganz unterschiedlich, muss ich dazu sagen. Es gibt solche Versicherungen und solche. Ganz grundsätzlich muss ich sagen, funktioniert es eigentlich gut. Es ist halt nun grundsätzlich so, oder, dass teure Elektrorollstühle es einfach schwierig haben, genehmigt zu werden. Das hat mit Ausgaben zu tun, mit Sparmaßnahmen bei den Kassen aktuell auch gerade wieder sehr stark zu spüren.
Klar.
Und der Punkt bei uns ist, dass wir zwei Hilfsmittel vereinen. Wir vereinen Treppensteiger mit Elektrorollstuhl. Und jetzt ist es halt oftmals so, dass der Treppensteiger, der wird nicht von der Krankenkasse bezahlt, sondern von der Pflegekasse. Und so tun sich manchmal die Krankenkassen auch etwas schwer. Ja, wer soll denn jetzt bezahlen? Und dann, du hast zu Beginn gefragt wegen Preis. Also der Preis, der liegt durchschnittlich bei 45.000 Euro. Ja, klingt viel. Ja, ist auch wie zu teuer wie ein Kleinwagen. Aber was wir tatsächlich machen, ist, wir vereinen diese zwei Hilfsmittel. Den Elektrorollstuhl 25.000 und die Treppensteighilfe für 20.000. Und wer sich auskennt im Elektrorollstuhlmarkt, der weiß, dass für so eine höherwertige Versorgung schnell mal 20.000 bis 25.000 Euro für den Elektrorollstuhl bezahlt werden.
Ja, okay. Und jetzt kommt wahrscheinlich die Schwierigkeit dazu, dass die Pflegekasse, wie du es gerade beschrieben hast, wird ja zwar von der Krankenkasse mitbegleitet und verwaltet, aber ist ja eigentlich ein eigenständiger Topf und ist ja nur, es gibt ja nur eine Pflegekasse. Das ist ja auch so ein Thema, dass viele draußen denken, dass jede Krankenkasse ihre eigene Pflegekasse hat. Das ist nicht so. Wie geht ihr damit um? Aber grundsätzlich liegt es ja immer im gleichen Haus, also beim gleichen Versicherer. Wie geht ihr damit um? Und wenn man jetzt mal rausgeht aus der gesetzlichen Krankenversicherung, wo das, also wie der Name sagt, gesetzlich ja reguliert ist, wie sieht es in der privaten Versicherung aus? Stößt die da auch auf die gleichen Vorbehalte oder sind die eher aus dem wirtschaftlichen Gedanken raus, so wie du es gerade gesagt hast, dass ihr zwei Produkte vereint, dass ihr die und die Mehrwerte bietet und vielleicht auch noch weitere Kosten in Zukunft vermeidet durch weitere Hilfsmittel, die benötigt werden? Gibt es da Unterschiede, habt ihr die festgestellt oder gar nicht?
Ja, da gibt es Unterschiede, wobei ich sagen muss, Privatversicherung haben wir so gut wie keine, die bezahlt, weil
Okay.
da gibt es oftmals die Klausel, dass sie keine Elektrorollstühle finanzieren, sondern ausschließlich Handrollstühle. Oder vielleicht ist es einfach ein Zufall, aber wir haben fast keine Privatversicherungsfälle. Was wir jedoch haben, ist zum Beispiel Berufsgenossenschaft oder Bundesagentur für Arbeit, und da sehen wir schon einen klaren Unterschied zu den gesetzlichen Kostenträgern. Also da funktioniert es oftmals schneller, einfacher und es wird nicht darüber diskutiert, ob es jetzt diese Kombination so bezahlt wird oder nicht. Das ist so.
Okay. Jetzt haben wir ja gerade schon vorhin so ein bisschen über die Märkte gesprochen. Also Deutschland hast gerade beschrieben, Schweiz hast du auch beschrieben, Österreich als schwierig deklariert oder fast nicht möglich. Wie sieht's aus? Ihr habt eine Lösung, die aus meiner Sicht ja nicht irgendwelche Ländergrenzen gebunden sind. Das heißt, wie ist da euer Plan, jetzt weiter vorzugehen, das Wachstum damit, ist Internationalisierung ein Thema? Weil wenn man jetzt gerade auch über Geld redet, wir wissen, glaube beide oder auch die zuhören, es gibt ja auch Märkte, wo man jetzt gar nicht so sehr über die Kosten redet, sondern eben über die Innovation. Also, ne, wie sieht es da aus? Was sind da eure Pläne?
Ja, also grundsätzlich, wir sind dabei zu expandieren in Europa. Wir sind in Benelux unterwegs, in den Nordics und wollen auch nach Frankreich, wobei aktuell Frankreich aufgrund des Regierungswechsels und haben die auch neue Strategien für die Krankenkasse. Da ist alles offen, was da kommen wird. Aber nichtsdestotrotz, wir sind am Expandieren. Wir haben auch das Produkt soweit mit Software-Updates angepasst, dass wir hier einzelne Optionen deaktivieren oder aktivieren können und somit auch eine gewisse Modularität hinkriegen. Und was wir aber aktuell machen, wir arbeiten natürlich auch an neuen Innovationen. Und eine solche Innovation wird dann in Kürze veröffentlicht, auf den Markt kommen. Und ich glaube, damit werden wir so richtig, richtig dann durchstarten. Ja.
Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen, aber
Ja.
da halten wir noch so ein bisschen den Speck drüber, das halten wir noch unter Verschluss, ja.
Das ist
Genau,
wichtig, ja, da darf ich nichts sagen dazu, ja,
alles,
aber.
alles gut. Das wäre nämlich die Frage gewesen, wie sieht eure Entwicklung aus? Jetzt lass uns mal ein bisschen rausgehen aus der Lösung. Ich denke, jeder hat das Problem verstanden, eure Lösung verstanden, die dieses Problem eben aufgreift und mit einer tollen Innovation eben, sage ich mal, nicht mehr sichtbar macht, also ne, ist kein Hindernis mehr da. Also von dem her super spannend. Jetzt lass uns so zum Ende hin und wir geht ja auch um das Thema Investments hier und ich sage jetzt mal Readiness in dem ganzen Thema. Jetzt habt ihr ja einen strategischen Partner euch an Bord geholt, wenn ich richtig informiert bin, so um das Thema und seid in der Finanzierungsrunde. Lass uns da nochmal reinschauen. Also seid ihr noch in der Finanzierungsrunde? Sucht ihr noch Finanzpartner? Und von welcher Größenordnung reden wir auch, wo ihr sagt, okay, da haben wir noch ein Gap, wenn es eins gibt?
Ja, also vielleicht noch zum strategischen Partner. Also wir haben keinen strategischen Investor an Bord. Das ist nicht so. Wir haben
Okay.
tatsächlich haben wir ausschließlich Privatinvestoren, aber auch drei VCs, also Venture Capitalists, die bei uns mit an Bord sind. Für diese aktuelle Runde suchen wir total 4,5 Millionen Schweizer Franken und davon ist schon 3 Millionen oder 3,5 Millionen, die sind schon voll. Also es ist noch eine knappe Million, ist noch offen. Die möchten wir auffüllen und am liebsten mit Privatinvestoren. Also sind auch kleinere Tickets möglich, 50.000, ich sage mal 1 Euro. Am liebsten Mindestticket für ein Direktinvestment liegt bei 200.000 Euro. Wenn es bei 50.000 wäre, dann wird es gepoolt über einen unserer Venture Capitalists. Aber
Okay.
so ist es. Und diese Runde werden wir schließen Ende dieses Jahres.
Ende dieses Jahres. Okay, das ist ja super, wenn wir jetzt aufzeichnen, da nochmal drüber sprechen. Vielleicht an der Stelle, wenn jetzt jemand hört und sagt, okay, klingt super spannend. Ich denke, den Markt selber, der liegt eigentlich vor einem. Also ich denke, es liegt auf der Hand, dass der Markt da ist, dass der Markt auch groß genug ist, ne, ist ja auch mal so ein Thema. Wenn du jetzt so einen bestimmten Wunsch hast, auch in Richtung Investoren, und wenn jetzt jemand zuhört, gibt's gewisse Voraussetzungen, wo er sagt, das ist uns neben dem rein finanziellen und dem Kapital wichtig, was so ein Investor mitbringen muss. Weil ist ja auch wichtig, dass das so ein Stück weit vom Matching her passt, nicht nur finanziell. Hast du da irgendwelche bestimmten Punkte oder wo du sagst, uns wäre das und das am liebsten?
Also sofern er bei uns direkt investiert ist, also nicht über dieses Pooling, dann wäre es uns natürlich am liebsten, wenn es jetzt jemand von Deutschland wäre, weil das ja in Deutschland ausgestrahlt wird, dass er vielleicht Kontakte hat mit Kassen, dass er sich so ein bisschen mit der Kostenträgerlandschaft auskennt. Das würde uns helfen. Wenn es jedoch jemand ist, der auch international unterwegs war, dann wäre es der Market Access in europäischen Ländern. Also
Okay.
das Stichwort Reimbursement-Kenntnisse, das würde uns extrem weiterhelfen. Und ja, das sind so die zwei Hauptpunkte, die uns auch aktuell beschäftigen.
Okay, wunderbar. Vielleicht hört ja auch jemand, wir werden ja in der Dachregion ausgestrahlt, ne, Thomas, deswegen vielleicht hört ja jemand in Österreich jetzt die Folge und sagt, okay, ich investiere trotzdem, auch wenn es in Österreich kein Markt gibt, ne? Also von dem her nehmen wir auf jeden Fall mit. Wie gesagt, wir packen am Ende alles nochmal in die Shownotes. Jetzt zum Schluss des Podcasts ist natürlich auch mal so ein bisschen die Frage noch, also neben den Investoren, was wir jetzt beleuchtet haben, mit so ein bisschen dem Anforderungsprofil dahinter, wo ihr habt und auch die Ticketgröße hast du besprochen. Wer darf, soll und muss sich unbedingt bei euch melden, wenn er das jetzt hört?
Ja, ich würde sagen, jeder, der richtig Bock hat auf coole Robotics, also Technik-Liebhaber, definitiv jemand, der Innovation betreiben will in einem, ich behaupte jetzt mal, konservativen Markt, jemand, der wirklich was umkrempeln will, oder halt jemand einfach auch, der Geld machen will, weil ganz ehrlich, ich sehe ein Riesenpotenzial und wir werden in den kommenden Jahren extrem skalieren, davon bin ich überzeugt.
Also kann ich die Meinung nur jetzt von außen teilen, da, wenn man sich das so anguckt. Ich habe es ja vorhin gesagt, den Markt, und du hast es ja gerade auch nochmal beschrieben. Also ich denke, der Markt ist da und die Skalierung ist da. Und wenn ihr dann das Geheimnis lüftet, ne, über die weiteren Features, wann wird es sein, wann die weiteren Features kommen?
Ungefähr Mitte nächsten Jahres.
Mitte nächsten Jahres. Siehst du, dann ist es doch schon mal jetzt die Einladung an dich, dass wir Mitte nächsten Jahres nochmal sprechen, nochmal ausführlich sprechen, dass wir dann gucken in der nächsten Episode mal, wenn wir sprechen, wie läuft die Skalierung, wie ist die Finanzierungsrunde gelaufen, was sind die neuen Features. Da bin ich super gespannt drauf, weil ich finde es eine Top-Lösung und eine wichtige Innovation in dem Bereich. Also nicht nur wegen dem Thema Robotik, sondern wenn man es auch wieder den Menschen in den Mittelpunkt stellt, diese Unabhängigkeit, die damit einhergeht, dieses Selbstbestimmtsein und halt eben nicht ständig auf fremde Hilfe angewiesen sein, was grundsätzlich ja schon gut ist, wenn geholfen wird. Aber ich glaube, jeder möchte so ein bisschen autonom bleiben, solange es möglich ist.
Absolut, ja.
Ja, und deswegen steht dann am Ende klar, Geld verdient schon auch im Raum, aber der Mensch steht im Mittelpunkt, und deswegen finde ich die Lösung so super spannend. Lieber Thomas, ich sage jetzt danke an der Stelle für die kurzen Einblicke in eure Lösung, in wo ihr steht. Wie gesagt, wenn jemand sich da draußen jetzt berufen fühlt, es hört und sagt, hey, ich finde es super spannend, geht in Kontakt mit Thomas, geht in den Austausch, wenn ihr investieren wollt. Genau das Gleiche. Wenn ihr jemanden kennt, der Aufruf hier an der Stelle, gibt es weiter, dann können wir vielleicht auch da ein Stück weit, das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, aber die Welt etwas ein Stück besser machen und Hindernisse abbauen. Vielen lieben Dank, Thomas, fürs Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin. Ja, und wie gesagt, wir hören uns sicherlich nächstes Jahr dann mal wieder, wenn es mit euch weitergeht. Und wir beobachten es natürlich aus Deutschland raus, wie ihr nach Deutschland reinkommt und wie ihr euch in Deutschland entwickelt. Danke dir fürs
Sehr,
Gespräch.
sehr, sehr, sehr cool. Hey, war super, ja. Ich hoffe, die eine oder andere meldet sich womöglich bei mir. Einfach anpingen, wir sind da sehr unkompliziert. Auch wenn mal jemand reinschauen will oder vielleicht wenn jemand im Rollstuhl sitzt und sich das mal anschauen will, kommt einfach vorbei, ganz unverbindlich. Herzlichen Dank dir, Matthias, hier für
Kein
die
Thema.
Möglichkeit.
Vielen Dank, Thomas, und dann alles Gute. Wir drücken die Daumen. Danke.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.